ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Am 8. Mai 1945 wurden wir befreit.
Weder die Briten noch die Amerikaner und auch die Franzosen, die hatten sich, glaube ich, nicht vorgestellt, dass sie jetzt ein Land regieren müssen.
Die Leute haben alle Handtücher aus den Fenstern gehängt und dann kamen auf einmal rechts und links Soldaten.
Dann sahen wir also in der Mittagszeit die Panzer.
Also die jüdischen Überlebenden bekunden ihren Willen, weiterzuleben.
Dass er Nazi war, das wussten wir immer.
Es gab wohl nach dem Krieg die erste große Achterbahn.
Dankbar, dass wir seit 80 Jahren Frieden haben, Demokratie und ja, dass wir aufpassen, dass sich das nicht wiederholt.
Jetzt ist er schon ein Menschenalter her, der Zweite Weltkrieg. Die Kinder, die ihn damals erlebt haben, sind heute mindestens 80 Jahre alt. Sie sind mehr oder weniger die letzte Generation von damals, die noch lebt. Und auch aus ihren Reihen wird über kurz oder lang niemand mehr übrig sein, um aus eigenem Erleben zu erzählen, wie das damals war, in der NS-Zeit, im Krieg und in den ersten Jahren danach. Viele Jüngere haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Erinnerungen zu bewahren und Ereignisse zu dokumentieren für die Gegenwart und für die Zukunft. Das Verbrechen der Täter, das Leid der Opfer und das Ausmaß der Zerstörung. Spuren davon gibt es auch heute noch, 80 Jahre danach, gerade auch in deutschen Familien. Denn was die Kriegskinder erlebt haben, das hat nicht nur bei ihnen selbst Spuren hinterlassen, sondern es hat auch die Beziehungen zu ihren Kindern geprägt und oft auch überschattet. Heute, 80 Jahre nach Kriegsende, ist es unsere Aufgabe, die Ereignisse und Erlebnisse von damals immer wieder in Erinnerung zu rufen, ihre Nachwirkungen zu verarbeiten und all das an spätere Generationen weiterzugeben. 80 Jahre nach dem Krieg, die Zukunft der Erinnerung, so heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Radiosendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes ist hier im Hessischen Rundfunk eine Serie entstanden für die Hessenschau im HR-Fernsehen und für die Hörfunkprogramme des HR. Und in der ersten Folge dieser Serie schildert uns die Kollegin Lilli Jannik, wie der Zweite Weltkrieg, der für die meisten Menschen in Deutschland immer noch der Krieg ist, hier bei uns in Hessen zu Ende ging.
März 1945. Amerikanische Soldaten überqueren den Rhein bei Nierstein in der Nähe von Mainz. Stück für Stück wird Hessen erobert. Wolfgang Brandt aus Wiesbaden ist damals erst 9 Jahre alt.
Die Soldaten sind an die Häuser ran. Das habe ich also beobachtet, wie dann 3 Soldaten mit Gewehr an den Hauseingang gingen. 2 haben den dritten gesichert und der dritte ist dann ins Haus gestürmt, um festzustellen, ob da Widerstand war.
Zu Widerstand ruft Hitler auch noch in letzter Minute mit dem sogenannten Nero-Befehl auf. Die deutsche Infrastruktur soll vollständig zerstört werden. Für die vorrückenden Alliierten nur noch verbrannte Erde übrig sein. Doch einige widersetzen sich Hitlers Anordnung, wie der damalige Bürgermeister von Marburg, Walter Voss.
Flugzeuge standen am Himmel, Panzer standen auf der Weidenhäuser Brücke und mir wurde durch eine Patrouille, die ich rausgeschickt hatte, gemeldet, wenn ein Schuss fällt, wird das Rathaus unter Feuer genommen. Das hätte bedeutet, dass damit die Stadt, nämlich die Oberstadt zunächst, unter Feuer genommen worden wäre und nichts mehr übrig geblieben wäre.
Nach 12 Jahren Hitlerfaschismus erleben die Menschen das Ende des Krieges sehr unterschiedlich. Volker Heise hat für sein Buch 1945 Briefe, Tagebucheinträge und andere Zeitzeugnisse ausgewertet.
Also wenn ich jetzt ein fanatischer Nationalsozialist bin, dann ist das für mich Zusammenbruch der Welt. Das ist das Ende von allem, dass sehr viele Menschen dann Selbstmord begangen haben, weil sie das nicht ertragen konnten oder weil sie Angst hatten vor dem, was kommt. Für andere genau das Gegenteil, es ist die Befreiung. Ja, das ist das Ende von einem großen Leidenszeit.
Wie viele andere Städte in Deutschland liegt auch Frankfurt in Trümmern. Zerstörte Häuser, kein Strom, kein fließendes Wasser und keine Verwaltung. In Frankfurt entsteht ein militärisches Sperrgebiet. Viele Menschen müssen dafür ihre Häuser räumen.
Das gesamte Viertel um das ehemalige IG Farben-Hochhaus, nun Sitz des amerikanischen Oberkommandos, ist einschließlich des Grüneburg-Parks und des Palmengartens amerikanisches Sperrgebiet.
Hessen ist jetzt in der Hand der US-Amerikaner, einer Militärregierung. Die Bevölkerung zu versorgen und die Ordnung aufrechtzuerhalten, ist für die Alliierten eine Mammutaufgabe.
Weder die Briten noch die Amerikaner und auch die Franzosen nicht, hatten sich, glaube ich, nicht vorgestellt, dass sie jetzt ein Land regieren müssen. Aber genau das war der Fall, weil sie hatten ja gar kein Gegenüber. Da gab es ja keine deutsche Regierung mehr. Da gab es niemanden mehr, mit dem man sprechen konnte. Ja, da war nichts mehr.
Am 4. April erreichen die Amerikaner Kassel. Damit ist Hessen von den Nationalsozialisten befreit. Die alte Ordnung gibt es nicht mehr. Zwischen Hunger und Wohnungsnot sollen jetzt demokratische Strukturen und ein neues kulturelles Leben aufgebaut werden.
Und mit genau dieser Zwischenzeit zwischen dem Ende des Dritten Reichs und dem Entstehen einer neuen demokratischen Ordnung hat sich der Historiker Oliver Hilmes auseinandergesetzt. Und es ist ein Buch daraus entstanden mit dem Titel »Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 1945 die Welt veränderte«. Ja, der Sommer 1945, denn dieses Buch reicht vom 8. Mai, dem Tag der deutschen Kapitulation, bis zum 2. September, dem Tag der japanischen Kapitulation. Erst an diesem Tag war ja der Zweite Weltkrieg wirklich überall auf der Welt zu Ende. Den Sommer zwischen dem 8. Mai und dem 2. September 1945 nennt Oliver Hilmes am Ende seines Buches einen Sommer der Freiheit, der politisch von welthistorischer Bedeutung war und der zugleich als Jahreszeit von seinen Temperaturen her ein Sommer wie jeder andere gewesen sei. Ein Hinweis, der sehr gut zum Ansatz dieses Buches passt, einem alltagsnahen Ansatz, denn Oliver Hilmes schildert nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten. Er schildert, was verschiedene Menschen in jenem Sommer des Jahres 1945 erlebt haben. Guten Tag, Herr Hilmes.
Schönen guten Tag.
Ihr Buch handelt von Prominenten, von weniger Prominenten und von gar nicht prominenten Menschen. Und über sie alle erfahren wir interessante und oft berührende Einzelheiten. Welche Menschen sind das zum Beispiel, denen wir in Ihrem Buch im Sommer 1945 begegnen?
Man begegnet natürlich den politischen Protagonisten der Zeit, also die Entscheidungen getroffen haben. Joseph Stalin, Winston Churchill, Harry S. Truman, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer als Kölner Oberbürgermeister, viele andere. Aber mir war es auch total wichtig, die Perspektive der sprichwörtlichen kleinen Leute, der Leute von der Straße, der Zufallsbekanntschaften einzufangen. Also der Leute, über deren Kopf hinweg entschieden wurde und über deren Kopf hinweg Geschichte gemacht wurde. Und das sind eben teilweise ältere Damen, das sind Hausfrauen, das sind Soldaten, das sind Kriegsgefangene, das ist eine Prostituierte und so weiter. Das sind Verbrecher natürlich. Das ist all das, was den Alltag der damaligen Zeit eben ausgemacht hat. Geschichte wird von Menschen gemacht. Und diese Menschen habe ich eben versucht, in ihrer ganzen Vielfalt irgendwie einzufangen.
Uns bewegt ja in dieser Folge von Der Tag ein Thema, viele Perspektiven, auch die Frage, wie man Erinnerung bewahren kann, auch über den Tod der Menschen hinaus, die die damalige Zeit miterlebt haben. Wie ist es Ihnen denn gelungen, so viel herauszufinden über diese Menschen und was sie an bestimmten Tagen erlebt haben?
Ich bin Historiker und da ist man es natürlich gewohnt, das ist mein Handwerk, Quellen zu recherchieren. Das heißt, ich bin in Archive gegangen, habe möglichst viel Originalmaterial zusammenzutragen versucht. Das können Tagebücher sein, Briefe sein, andere Dokumente. Das heißt, Papiere, die Authentizität vermitteln, die uns erlauben, uns in eine Zeit hineinzuversetzen. Und da habe ich in dem Buch eine ganze Reihe zusammentragen können. Und diese Papiere haben mich in die Lage versetzt, eben diesen Menschen, die eigentlich keine Spuren in der Geschichte hinterlassen haben, eben diesen kleinen Leuten eine Stimme zu geben.
Was war das nun für ein Deutschland, in dem diese Menschen lebten, sich aufhielten, in das sie zurückkehrten oder zum ersten Mal kamen? Und was war das für ein Alltag in diesem Deutschland?
Das war natürlich ein Alltag, der einerseits von den Verheerungen des Krieges geprägt war. Das Land war ja in großen Teilen zerstört. Eine Stadt wie Berlin war zu 50% komplett zerstört. Das heißt, die Menschen mussten sich dort erstmal zurechtfinden, mussten um ihr Überleben kämpfen. Aber das war zu einer gleichen Zeit natürlich ein Land oder ein Berlin, eine Stadt zum Beispiel, in der sich natürlich die Zeit unglaublich beschleunigt hat. Denn es musste ja irgendwie weitergehen und der Alltag musste ja irgendwie wieder zurückkehren. Und so entstand ein merkwürdiges Biotop. Das verbrecherische Dritte Reich ist untergegangen und eine neue Welt tut sich auf. Und wir können dabei zusehen, wie sich diese neue Welt eben zusammensetzt und auftut.
Wie setzt sich eine solche Welt zusammen? Sie können das natürlich jetzt nicht in der ganzen Breite dieser vielen Schicksale schildern, aber wenn Sie mal so ein, zwei Beispiele rausgreifen, wie ging es diesen Menschen in den Trümmern, in diesem Alltag, in dieser Zwischenzeit?
Also der Alltag war vom Überleben geprägt, vom Überleben wollen geprägt, von der Nahrungssuche, davon, dass man irgendwie wieder auch ein Dach über den Kopf braucht. Viele Menschen waren ausgebombt, aber zur gleichen Zeit natürlich dieser unglaubliche Gestaltungswille. Also da waren zum Beispiel die Berliner Philharmoniker, die 18 Tage nach der Kapitulation schon wieder ihr erstes Konzert gespielt haben. Da war ein Restaurantbesitzer, Heinz Zellermeier, der am 15. Juli mitten in den Ruinen eines Hauses ein Feinschmecker-Restaurant eröffnet. Da waren natürlich die Trümmerfrauen, die enttrümmert haben, die die Städte mitgeholfen haben aufzuräumen. Ja. Da waren die Berliner Verkehrsbetriebe zum Beispiel, die am 12.05., 4 Tage nach der Kapitulation, den ersten Bus schon wieder haben fahren lassen und so weiter und so weiter. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie schnell das Land eigentlich wieder auf die Beine gekommen ist.
Was haben Sie über die damalige Stimmung in der deutschen Bevölkerung herausgefunden? Gab es da mehrheitlich ein Gefühl der Erleichterung, der Befreiung oder eher ein Gefühl der Niederlage?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es war sicherlich, beide Gefühle waren vertreten. Das heißt, viele Leute haben das Kriegsende als Niederlage empfunden. Ich glaube, das muss man konstatieren. Aber natürlich auch sehr viele Leute, gerade die Verfolgten des Regimes, haben das natürlich eben auch als Befreiung empfunden. Und so wie die Menschen und wie die Schicksale unterschiedlich sind, war die Wahrnehmung, glaube ich, auch unterschiedlich.
Welche Schicksale haben Sie am meisten berührt von all denen, die Sie in Ihrem Buch schildern?
Da war zum Beispiel das Schicksal einer Trümmerfrau, die beim Enttrümmern hilft, und Billy Wilder, der berühmte Filmregisseur, fährt durch die Stadt. Er war ja als GI nach Deutschland zurückgekehrt, war in Berlin, und er trifft dann diese Frau, und diese Frau sagt zu ihm: Ich freue mich so sehr, dass die Amerikaner da sind und dass sie nun endlich die Gasleitungen reparieren. Und Billy Wilder sagt zu ihr: Naja, sie wollen wahrscheinlich endlich wieder etwas kochen können. Und da sagt die Frau: Nein, ich will den Backofen aufdrehen und ich will das Gas ganz tief einatmen. Und sie hat da ihren Selbstmord angekündigt, und Billy Wilder stockte natürlich, und diese Frau hat dann zu ihm gesagt: Ein Leben ohne Hitler ist für mich nicht lebenswert. Das sind natürlich das sind Schicksale oder das sind Ereignisse, die auch heute noch sprachlos machen.
In diesen Sommer 1945, also in den Zeitraum, den Ihr Buch umfasst, fallen ja auch die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Wenige Monate nach dem Ende des Krieges in Europa wird also schon deutlich, dass von da an womöglich noch schlimmere Kriege möglich sind als bisher. Ergibt sich daraus automatisch eine Verbindung in die heutige Zeit?
Die beiden Atombombenabwürfe waren natürlich noch Teil des Zweiten Weltkriegs, denn der Zweite Weltkrieg ging im Pazifik ja weiter. Also Amerika und Japan befanden sich ja noch im Krieg. Der Zweite Weltkrieg endet ja juristisch erst oder historisch erst am 2. September. Und also wir können daraus natürlich erkennen, dass der Friede ein kostbares Gut ist und dass er geschützt werden muss und dass es natürlich leider immer noch schlimmer geht.
Ihr Buch liest sich eher wie ein Roman oder auch wie eine Reportage. Warum haben Sie einen solchen literarischen Zugang zum Sommer 1945 gewählt? Was kann ein Roman, was die Geschichtsschreibung nicht kann?
Also ein Roman ist es nicht. Es ist ein Sachbuch, es ist ein erzählendes Sachbuch. Ich sehe mich da eher so in dieser angelsächsischen Erzähltradition. Und die zuverlässige, korrekte, präzise Faktenrecherche und die einfach gute Erzählung schließen einander nicht aus. Das sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Ich möchte natürlich das Publikum informieren, aber ich möchte das Publikum im besten Wortsinne auch unterhalten, die Leserinnen und Leser. Und das ist mir total wichtig, dass ich mir nichts ausdenke, aber dass ich die Fakten trotzdem gut lesbar und auch mit einem gewissen literarischen Anspruch darstellen kann.
Was möchten Sie vermitteln dadurch, dass Sie auf diese Weise berichten, informieren, aber eben auch unterhaltend erzählen über diese Zeit?
Ich möchte diese Zeit wieder auferstehen lassen ein Stück weit. Das heißt, ich möchte den Nachgeborenen, und das sind ja nun mittlerweile die meisten Menschen, also zum Beispiel meine Eltern sind beide nach 1945 geboren. Ja? Und ich möchte diese Zeit ein Stück weit wieder zum Leben erwecken. Und das gelingt einem, indem man eben ganz tief in so eine Szene reinzoomt. Ja? Indem man ganz viel beschreibt, indem man eben Situationen versucht zu charakterisieren, dass den Leserinnen und Lesern, dass die das Gefühl bekommen, sie sitzen gerade mit Josef Stalin am Tisch gewissermaßen. Ja. Und dann kann man eben, glaube ich, auch Geschichte sehr gut erlebbar darstellen.
Oliver Hilmes, Historiker und Autor des Buches Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 1945 die Welt veränderte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
80 Jahre nach dem Krieg, die Zukunft der Erinnerung. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Natürlich betrachten wir in dieser Folge das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren vor allem aus der deutschen Perspektive. Aber wir werden an einigen Stellen auch hören, wie Menschen außerhalb Deutschlands damals auf das Kriegsende, auf die deutsche Kapitulation reagiert haben, und zwar in den Hauptstädten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, in den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Der Historiker und Journalist Volker Ulrich erzählt davon in seinem Buch Acht Tage im Mai. Und er schildert darin unter anderem die Reaktion des damaligen US-Präsidenten, der erst wenige Wochen zuvor sein Amt übernommen hatte.
In seiner Rundfunkansprache vom 8. Mai gedachte US-Präsident Harry S. Truman seines Vorgängers, des am 12. April 1945 gestorbenen Franklin D. Roosevelt, der die Vereinigten Staaten in und durch den Krieg geführt hatte. Neben seiner Freude über das Ende des Krieges in Europa brachte Truman seinen Schmerz zum Ausdruck angesichts des schrecklichen Preises, den wir dafür zahlen mussten, um die Welt von Hitler und seiner schlimmen Bande zu säubern. Auch der amerikanische Präsident erinnerte seine Landsleute daran, dass der Sieg erst zur Hälfte errungen sei. Der Westen ist frei, aber Fernost ist immer noch gefesselt durch die verräterische Tyrannei der Japaner. Erst wenn die letzte japanische Division bedingungslos kapituliert, wird unsere Kampfaufgabe erfüllt sein. In Santa Monica in Kalifornien hielt der Schriftsteller Bertolt Brecht lapidar fest: Nazi-Deutschland kapituliert bedingungslos. Früh 6 Uhr im Radio hält der Präsident eine Ansprache. Zuhörend betrachte ich den blühenden kalifornischen Garten.
Und dieser blühende Garten, von dem Bertolt Brecht im amerikanischen Exil spricht, ist allemal ein Kontrast zu dem Anblick, den Deutschland und damit auch Hessen in jenen Tagen bietet. Davon handelt die zweite Folge unserer HR-Serie zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Die Kollegin Lilli Jannik nimmt uns jetzt ein paar Minuten lang mit. 80 Jahre zurück in ein zerstörtes Land.
Mai 1945. Der Krieg ist vorbei. Die Angst vor Bomben und Nächte im Luftschutzkeller haben ein Ende. Aber der Krieg hinterlässt Verwüstung in Hessen. Viele Menschen haben keine Wohnung mehr. Vor allem in den Städten werden die Lebensmittel knapp. Ursel Perl aus Gießen ist damals 15 Jahre alt. Auch ihre Familie hungert. In ihrer Not machen sie auch vor ihren Haustieren nicht Halt.
Meine Schwester hatte zwei Kaninchen. Die haben wir natürlich auch aus dem Garten wegholen müssen. Und natürlich haben wir sie gegessen, aber das wusste sie nicht.
Um sich selbst zu versorgen, bauen viele Menschen auch in den Städten Lebensmittel in Parks und auf öffentlichen Grünflächen an. Der Frankfurter Ostpark wird kurzerhand zu einem riesigen Gemüsebeet. Davon erzählt Mirko Becker. Er macht auf Instagram mit seinem Kanal Damals in Frankfurt die Geschichte der Stadt erlebbar.
Karotten, Kartoffeln, all das hier auf diesen Flächen, wo wir uns gerade hier befinden. Bewirtschaftet wurde das hier von der Frankfurter Bevölkerung. Es gab grundsätzlich von den US-Alliierten auch die Vorgabe, versorgt euch selbst, die Nahrungsmittel, die sind knapp. Wir können das jetzt erstmal in der Form nicht sicherstellen. Und so ist die Bevölkerung einfach losgegangen, hat ja angefangen, diese Flächen hier umzugraben.
Auch Ursel Perl und ihre Familie pflanzen auf einer Wiese gegenüber von ihrem Haus Kartoffeln und Zuckerrüben an.
Da musste immer einer von uns Nachtwache halten. Und der Hund hat uns andere Leute weggejagt, Gott sei Dank. Denn sonst wäre morgens nichts mehr da gewesen.
Der Hunger treibt auch immer mehr Menschen aus den Städten aufs Land. Bepackt mit den letzten Wertsachen versuchen Tausende ihr Glück auf sogenannten Hamsterfahrten, erklärt Volker Heise, Autor des Buches 1945.
Es war auch so, dass viel geklaut wurde. Also viele sind einfach rausgefahren aus Land und haben dann halt die Kartoffelfelder geraubt. Also das war auch, aber es gibt auch Tauschgeschäfte natürlich. Aber was soll ein Bauer mit dem fünften Fotoapparat? Oder mit der 6. Uhr, das bringt ihm ja auch nichts.
Ein Fotoapparat gegen Speck und ein paar Eier, damals keine Seltenheit. Tauschgeschäfte gibt es auch in der Stadt, der Schwarzmarkt blüht. Die neue Währung? Zigaretten, sagt Mirko Becker.
Dort wurde eben mit Lebensmitteln gedealt, gehandelt. Und es ging darum, dass du dann der Person, die quasi zum Beispiel so einen Kohlkopf oder Zigaretten hatte, gar nicht Geld zusteckst, sondern eben mit anderen Luxusgütern, mit anderen Lebensmitteln eben dann dich austauschst, weil die damalige Reichsmark einfach so gut wie nichts mehr wert war. So, und so entstand ein riesengroßer illegaler Schwarzmarkt, der aber auch wiederum dafür gesorgt hat, dass eben viele Bürgerinnen und Bürger doch noch irgendwie über die Runde kamen.
Die Not der Menschen ist auch nach dem Ende des Krieges groß. So groß, dass das Plündern von Lebensmitteln zu dieser Zeit sogar kirchlichen Segen bekommt. Der Kölner Kardinal Frings drückt sein Verständnis dafür aus, Essen zu stehlen, wenn es das Überleben sichert. Das Klauen in der Not wird im Sprachgebrauch, nach dem Kardinal benannt, zum sogenannten Fringsen. Die Menschen in Hessen müssen sich selbst helfen, bis aus einem Leben in Trümmern und mit Hunger schließlich ein Neuanfang werden kann.
80 Jahre liegt diese Zeit zurück, von der die Kollegin Lilli Janik gerade berichtet hat. Und inzwischen sieht unser Bundesland Hessen längst anders aus als damals, sodass es jüngeren Menschen heutzutage schwerfällt, sich diese Zeit vorzustellen. Und an diesem Punkt setzt Mirko Becker an, den wir gerade im Bericht von Lilli Janik schon ein paar Mal gehört haben. Mirko Becker ist Jahrgang 1988, geboren also mehr als 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und er versucht das, was inzwischen noch mehr Jahrzehnte zurückliegt, das, was dieser von den Nazis begonnene Krieg angerichtet hat, auch für die Gegenwart und die jüngere Generation greifbar zu machen. In seinem Instagram-Kanal mit dem Namen Damals in Frankfurt lässt er mit Bildern, die er zeigt und mit Geschichten, die er erzählt, deutlich werden, welche Spuren dieser Krieg hier bei uns in Hessen hinterlassen hat, insbesondere in Frankfurt. Guten Tag, Herr Becker.
Guten Tag.
Warum haben Sie beschlossen, nach Spuren einer so weit zurückliegenden Zeit zu suchen?
Ich habe im Laufe der letzten Jahre für mich festgestellt, dass es total wichtig ist, die Vergangenheit zu kennen, um die Gegenwart überhaupt erstmal einordnen zu können. Und wenn ich das soweit habe, erst dann kann ich überhaupt eine Zukunft aktiv mitgestalten. Aber ich finde, es liegen eben ganz, ganz viele Antworten in einer Zeit, die schon war. Und davon kann man sehr, sehr viel ableiten.
Wo sind denn Spuren des Zweiten Weltkriegs noch sichtbar in Frankfurt oder auch in anderen hessischen Städten?
Ja, ich finde, das beste Beispiel ist immer dafür, wenn man durch Städte wie Kassel, Darmstadt, Offenbach, Frankfurt läuft. Man bewegt sich in den Altstädten dieser Städte, die ich gerade aufgezählt habe, und man sieht haufenweise Bauten der 1950er und 1960er Jahre. Das alleine, finde ich, ist immer schon ein erstes Anzeichen dafür, dass da irgendwas mal war, dass da eben so viele entsprechende Bauten sind, die noch gar nicht so alt sind. Das ist so das Erste.
Also Bauten, die nach dem Krieg entstehen mussten neu, weil eben davor, was die Gebäude, die davor waren, zerstört wurden.
Genau. Und wenn wir mal so auf Frankfurt blicken, war das ja im Bereich der Altstadt weitestgehend eben der Fall. Die meisten Bauten der Altstadt waren zerstört. Und es gab ganz wenige Bauten, die wieder rekonstruiert worden sind und an denen man aber auch sehen kann, dass es den Zweiten Weltkrieg gab. Ich meine, ein gutes Beispiel, finde ich, ist immer die Paulskirche. Ist ein Bau, der da heute noch steht. Aber sobald man in dieses Gebäude reinläuft, sieht man, wie groß und in Anführungszeichen leer das da drin ist. Früher war das viel pompöser. Das ist eben einem vereinfachten Wiederaufbau geschuldet. Anderes Beispiel, der Frankfurter Römer, das Rathaus der Stadt. Man steht außen vor dem Römer, auf dem Römerberg, blickt auf dieses Bauwerk, sieht eine historische Fassade. Und sobald man dort reingeht, steht man inmitten eines 1950er-Jahre-Baus. Auch das ist eben so ein Anzeichen dafür, dass es den Zweiten Weltkrieg eben mal gab. Und was ich auch noch habe, und das, da bin ich erst vor kurzem drüber gestolpert, es gibt in Frankfurt parallel zur Einkaufsstraße Zeil eine Straße, die sich nennt Im Holzgraben. Und wenn man dort entlang spaziert, gibt es dort ein Haus, was immer noch eine Weltkriegsruine auch ist. Dort wurde nur das Erdgeschoss wieder zurechtgemacht. Da gibt es einen asiatischen Laden. Und wenn man davor steht, kann man auch nach oben quasi in den ersten Stock gucken und sieht dort noch Trümmer der damaligen Zeit. Es ist das letzte Haus in der Altstadt.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich Frankfurt entwickelt hätte, wenn es im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden wäre?
Ich glaube, also das ist eine sehr, sehr gute und spannende Frage. Ich glaube, es würden eben noch sehr, sehr viele Häuser früherer Jahrhunderte stehen. Es wäre eine malerisch schöne Altstadt. Das kann man ja heute ja nicht mehr wirklich von Frankfurt zum Beispiel sagen. Aber ich glaube, es wäre auch infrastrukturell wahrscheinlich eine große Herausforderung. Denn man muss ja auch sagen, es waren enge kleine Gassen. Dort kamen wenige PKWs, LKWs eben durch. Ich glaube, das hätte auch die eine oder andere Hürde mit sich gebracht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ja so zu sehen, dass man einfach die Geschichte dieser Stadt hätte noch besser verstehen können, wenn es diese Bauten alle noch geben würde.
Stichwort Altstadt, die haben Sie ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Frankfurt hat inzwischen eine neue Altstadt. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie das für gut, solche Korrekturen am Stadtbild vorzunehmen?
Es kommt immer darauf an, finde ich, was dafür weichen muss. Also wenn wir uns jetzt mal die neue Frankfurter Altstadt anschauen, was stand dort vorher oder in den Nachkriegsjahrzehnten, da stand das Technische Rathaus, das war ja so ein monumentaler Bau, der zwar auch einen gewissen Charme hatte, aber wenig Aufenthaltsqualität. Und ich finde, das Technische Rathaus abzureißen und dann zu ersetzen durch die neue Frankfurter Altstadt, so wie sie auch gekommen ist. Das ist schon von Vorteil, weil es eine gewisse neue Aufenthaltsqualität dort gibt. Menschen sind dort ja auch wieder gerne. Ich finde, man bekommt so ein kleines Gespür dafür, wie es früher einmal war. Es ist aber natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was da vorher mal stand.
Dieser Krieg vor 80 Jahren und mehr, der so viel zerstört hat, auch in Frankfurt, ist ja kein Naturereignis gewesen, sondern er ist von den nationalsozialistischen Machthabern in Deutschland ausgegangen damals. Und sehr viele Deutsche haben diesen Krieg freiwillig oder unfreiwillig mitgemacht. Spielt dieser Umstand in Ihrem Instagram-Kanal damals in Frankfurt auch eine Rolle?
Das spielt eine große Rolle. Also ich thematisiere immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln eben das, was der Zweite Weltkrieg, was der Nationalsozialismus angerichtet hat. Und positioniere mich da auch immer wieder und sage, das, was damals war, das darf aus meiner Sicht nie mehr passieren. Wir müssen daraus lernen. Und bezogen auf die Zerstörung dieser Stadt ist das auch immer wieder ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird, weil ich der Meinung bin, es ist eben ein Ergebnis dessen, was Nationalsozialismus, antidemokratische Strukturen eben bezwecken. Es gibt aber leider auch dem Zeitgeist geschuldet viele Menschen, die sagen, diese Zerstörungen sind nicht das Ergebnis des Nationalsozialismus, sondern von US-alliierten Luftangriffen. Und das ist ein Punkt, wo ich dann immer wieder reingehe und sage, nein, so war es damals wirklich nicht.
Indem Sie die Folgen des Krieges für eine Stadt wie Frankfurt sichtbar machen, versetzen Sie ja sich und Ihr Publikum in gewisser Weise in die damalige Zeit zurück. Stellen Sie sich dann auch für sich persönlich manchmal vor, wie es hätte sein können, wenn Sie selbst damals schon gelebt hätten?
Also ich glaube, das ist super schwierig. Ich finde, es ist immer wieder für mich ist es immer wieder sehr bedrückend, wenn ich mich mit Schicksalen auseinandersetze. Also alleine die Vorstellung, dass dort in der Altstadt, Innenstadt einfach Menschen gelebt haben, die Sirenen gehört haben und immer wieder wussten, bei Luftangriffen müssen sie in die Bunker. Und es war eigentlich nie klar, ob man jetzt das überlebt. Ich glaube, das muss wirklich total bedrückend gewesen sein. Das auf der einen Seite. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wer da alles oder welche Gruppen alles verfolgt worden sind, war das einfach eine Zeit, wo du sagst, das war eines der dunkelsten Phasen der Menschheit überhaupt.
Das soziale Netzwerk Instagram, wo Sie Ihren Kanal betreiben, ist ja gerade auch ein Forum für junge Leute. Welches Echo nehmen Sie denn wahr auf diesem Kanal? Wie kommt das an, was Sie da zeigen und erzählen?
Also es ist total spannend, wie breit gefächert dann doch meine Zielgruppe ist. Also die Hauptzielgruppe, die ich erreiche, die ist so im Schnitt 25 bis 45 Jahre alt. Es gibt aber auch Generationen oder Menschen, die weitaus älter sind, die diese Plattform nutzen. Und damals in Frankfurt kommen jetzt diese Menschen alle zusammen. Und dann gibt es zum Beispiel die Menschen, die noch die Diskotheken von vor 5 Jahrzehnten zum Beispiel mitbekommen haben und dann Ereignisse oder Eindrücke von der damaligen Zeit schildern. Und diese Erinnerungen treffen jetzt auf Erinnerungen von jüngeren Generationen. Und da merkt man, so weit auseinander sind oftmals Menschen nicht, egal wie alt sie sind. Und damals in Frankfurt ist, und da bin ich total glücklich drüber, ist ein Ort geworden, wo einfach ja, generationenübergreifend Menschen zusammenkommen, sich austauschen und erzählen, wie es früher war, aber auch da wieder ableiten, was müssten wir eigentlich tun, damit das morgen besser aussieht.
Mirko Becker, Host des Instagram-Kanals damals in Frankfurt. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
80 Jahre nach dem Krieg, die Zukunft der Erinnerung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Führen wir uns jetzt nochmal die alliierte Perspektive vor Augen, die Perspektive, mit der am 8. Mai 1945 die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs auf Deutschland blickten. Hören wir nochmal einen Ausschnitt aus dem Buch Acht Tage im Mai von Volker Ulrich und lassen wir uns erzählen, wie die Regierenden und die Bevölkerungen in London und Paris auf die deutsche Kapitulation reagiert haben damals. In zwei Städten, die im Krieg unter den Angriffen Nazi-Deutschland sehr gelitten haben. Beginnen wir mit Worten des damaligen britischen Premierministers Winston Churchill.
Die bedingungslose Kapitulation Deutschlands war das Signal für den größten Freudenausbruch in der Geschichte der Menschheit, schrieb Winston Churchill in seinen Memoiren. Abgekämpft und erschöpft, verarmt und doch ungebrochen und am Ende siegreich, durchlebten wir Augenblicke höchsten Gefühlsaufschwunges. Auf den Straßen Londons tanzten, sangen und feierten die Menschen am 8. Mai den Victory Day in Europa, bis spät in die Nacht. Am Nachmittag um 15 Uhr hielt Churchill eine Radioansprache. Er verkündete das Ende des Krieges gegen Deutschland, stimmte seine Landsleute aber zugleich auf weitere Opfer ein. »Wir dürfen uns eine kurze Weile Freude gönnen. Wir wollen aber nicht vergessen, welche harte Arbeit und welche Anstrengungen vor uns liegen.« Auch in Paris kam es zu Ausbrüchen ungehemmter Siegesfreude, obwohl der eigentliche Tag der Befreiung bereits im August 1944 gefeiert worden war. Unvergleichliches Schauspiel, wo eine ganze Volksmenge in einem einzigen Elan der Erleichterung und der Befreiung kommunizierte, beobachtete der Ingenieur Ferdinand Picard. Alle Generationen mischten sich in dieser Flut, die unaufhörlich von den Menschenmengen der Vorstädte verstärkt wurde. Bewegendes Bild der Freude von einem ganzen Volk, das sich für einen Tag gehen lässt.
Freude also, und das verständlicherweise in Paris und in London, zwei europäischen Hauptstädten, in denen die Menschen den Angriffskrieg Nazi-Deutschlands am eigenen Leib erlitten hatten. Der Krieg war nun in Europa vorbei, auch in Deutschland. Aber dort, das haben wir zu Beginn dieser Folge von dem Historiker Oliver Hilmes gehört, mischten sich in der Bevölkerung unterschiedliche Gefühle. Je nachdem auch, auf welcher Seite die Betreffenden während der Nazi-Diktatur und während des Krieges gestanden und wie sie sich in welchen Situationen verhalten hatten. Und genau das beschäftigt bis heute auch viele ihrer Nachkommen, so zum Beispiel den Journalisten Adrian Oeser. Er stand irgendwann vor der Frage, war mein Uropa ein Nazi? Und daraus ist ein Film mit genau diesem Titel entstanden. Mehr darüber von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt.
Adrian Oeser weiß noch gut, wie er das mit seinem Urgroßvater rausgefunden hat. Als Kind kramt er in einer Kiste mit altem Krimskrams und auf einmal hat er einen Dolch in der Hand. Einen Dolch mit Totenkopf und Hakenkreuz.
Seitdem weiß ich, dass mein Uropa in der SS war.
Heute ist Adrian Oeser ARD-Reporter. Aber die Frage lässt ihn nicht los. Was hat sein Urgroßvater denn nun genau in der SS gemacht? In der Elitetruppe der Nazis, die den Mord an Millionen Menschen organisierte, die Konzentrationslager betrieb und mit Terror und Verfolgung die Macht des NS-Regimes sicherte.
Ihre Ideologie? Antisemitismus, Rassismus, Herrenmenschentum.
Adrian will sie wissen. Die Antwort auf die Frage, war mein Uropa ein Nazi? Im gleichnamigen Film stellt er sich seiner Familiengeschichte. Was hat Adam Wenzel, sein Urgroßvater, in der Zeit des Nationalsozialismus genau gemacht?
Was, wenn mein Uropa richtig schlimme Sachen gemacht hat? Auch wenn ich das nie dachte, habe ich gemerkt, das macht was mit mir.
Bei seiner Spurensuche wird Adrian von seiner Mutter unterstützt. Sie zeigt ihm alte Fotos und teilt ihre Erinnerungen an den Mann, den Adrian nie kennengelernt hat und von dem er nur weiß, er war ein Nazi.
Dass er Nazi war, das wussten wir immer. Also da wurde drüber gesprochen, aber nicht darüber, was er getan hat.
Zwei Drittel der Deutschen denken, dass ihre Vorfahren keine Nazis waren. Die Rolle der eigenen Eltern oder Großeltern während der NS-Zeit war in vielen Familien lange ein striktes Tabu und ist es manchmal noch bis heute. Auch Adrians Mutter hat das so erlebt.
Der hat für Deutschland gekämpft, er war sehr engagiert, ne, und war aber nur am Schreibtisch tätig. Aber es gab nie so was wie so ein Schuldbekenntnis oder ein Einsehen oder so.
Lässt sich nach so langer Zeit überhaupt noch etwas über den Menschen Adam Wenzel rausfinden? Adrian versucht es im Stadtarchiv von Großumstadt, wo sein Urgroßvater gelebt hat.
Und woher wussten Sie jetzt, dass in dem Karton was zu meinem Urgroßvater steht?
Gut, da sind Unterlagen von der Spruchkammer drin. Und dann haben wir halt geschaut und was gefunden.
Alte Gerichtsakten von 1947. Zum ersten Mal bekommt Adrian Oeser eine Ahnung davon, wie sich sein Uropa unter dem NS-Regime verhalten hat.
Sofort nach der Machtübernahme hat er mit einer Pistole versehen den großen Mann gespielt. Also das heißt, es scheint jemand gewesen zu sein, der das mit Überzeugung gemacht hat.
Bei seiner Recherche nähert sich Adrian mehr und mehr der schmerzhaftesten Frage. War Adam Wenzel, sein Uropa, als SS-Mitglied auch am Holocaust beteiligt?
Es gibt hier Bilder von Morden, von Erschießungen, von Deportationen aus Konzentrationslagern. Und bisher könnte das alles sein.
Und dann hat Adrian sie vor sich liegen, die SS-Akte seines Urgroßvaters. Wird er darin die ganze Wahrheit finden?
Es ist wie ein Puzzle, das sich langsam zusammensetzt.
Der Film War mein Uropa ein Nazi erzählt von einer hochemotionalen Reise in die dunklen Kapitel einer deutschen Familiengeschichte und von einem Nachkriegsdeutschland, das von Schuld und Nazi-Vergangenheit nichts mehr wissen wollte.
Zwischen der jungen Generation, die sich heute fragt, wie ihre Urgroßeltern sich in der Nazizeit verhalten haben, und eben dieser alten Generation, der damals Erwachsenen, zwischen diesen beiden Generationen gibt es noch zwei weitere, in denen die NS- und Kriegsjahre Spuren hinterlassen haben, und zwar die Generation der Kriegskinder, die heute 80 und älter sind, und die Generation von deren Kindern, die heute 60 oder älter sind. Mit diesen beiden Generationen hat sich die Psychologin Bettina Alberti beschäftigt, und sie hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel »Seelische Trümmer«, geboren in den 50er und 60er Jahren, die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumas. Guten Tag, Frau Alberti.
Ja, guten Abend, Herr Glab.
Schauen wir zunächst mal auf die Generation der sogenannten Kriegskinder. Welche Spuren haben die Schrecken der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs bei Ihnen hinterlassen?
Ja, also die Kriegskinder in Deutschland haben, würde ich mal sagen, zwei starke Belastungen erleben müssen. Sie haben den Krieg selber erlebt, als Kinder, als Jugendliche, und sie haben die Nazi-Diktatur mit ihren Prämissen in der Erziehung, zum Beispiel in der Hitlerjugend, in der Kinderlandverschickung, aber auch in den Familien erleben müssen. Und das bedeutete eine starke Entwürdigung, eine starke Abtrennung von seelischen Bedürfnissen, was zu einer starken Belastung, was zu Depressionen geführt hat, was zu Unverbundenheit halt gefühlt hat. Und man kann natürlich sagen, dass Krieg überhaupt ist ja ein Man-Made-Desaster, also ein von Menschen geschaffenes Trauma. Und gerade Kinder sind eigentlich darauf angewiesen, Vertrauen zu entwickeln in die Welt der Erwachsenen. Und das geht dann natürlich verloren.
Heutzutage würde man ja wahrscheinlich versuchen, möglichst viele solcher Kinder mit solchen Erlebnissen psychologisch zu betreuen. Aber wie war das mit der Generation der Kriegskinder? Wie haben Sie das Erlebte für sich verarbeitet und mit welchen Folgen für sich selbst?
Es gab da keinerlei Betreuung. Es gab kein Bewusstsein, dass die Kinder, die Jugendlichen gelitten haben in dieser Kriegszeit. Man hatte so die Meinung, naja, Kinderseelen vergessen schnell. Aber das ist natürlich nicht so. Das brennt sich ein. Also zum Beispiel die Erfahrung auch von Flucht und Vertreibung. Es gab 15 Millionen Flüchtlinge 1945, was auch die Kinder mittragen mussten, was die erleben mussten. Sie haben Eltern erlebt, die keinerlei Möglichkeit hatten, auf diese Kinder einzugehen, darüber zu sprechen, die selbst ja erschüttert waren, die zur Tätergeneration gehörten. Das ist natürlich eine Erfahrung für Kinder und Jugendliche, die heute völlig anders gehandelt werden würde. Man würde heute ein unglaubliches Aufgebot an Hilfe, an Beratungsstellen, an traumatherapeutischem Verständnis anbieten. Das hat es alles nicht gegeben. Das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen.
Nun haben diese Kriegskinder später selbst Kinder gehabt und die Erlebnisse, von denen sie geprägt haben dann auch die Beziehung zu ihren Kindern geprägt. Sie, Frau Alberti, haben mit vielen dieser Kinder, die ja heute 60 Jahre und älter sind, ungefähr gesprochen. Was haben die Ihnen erzählt?
Also wir reden an der Stelle über transgenerationale Weitergabe. Man nennt das auch Gefühlserbschaften oder Erfahrungserbschaften. Und das sind die Inhalte, die diese Menschen dieser Generation, die 50er, 60er Jahre Generation, Anfang der 70er, in sich tragen. Zum Beispiel, ich trage einen Schmerz in mir, der meiner ist und doch nicht meiner, der aus der Familienerfahrung kommt. Ich trage eine Angst in mir, die vielleicht meine ist, aber vielleicht auch doch nicht meine, die aus der Familie kommt. Ich trage eine Schuld in mir, die nicht meine Schuld ist, die eine Schuld ist, die Vorfahren verursacht haben. Das sind zum Beispiel Themen, die diese Nachkriegsgeneration in sich trägt, und die Bindung durch diese NS-Paradigmen, das ist mir immer wichtig, es war nicht nur Krieg, es war auch NS-Zeit, NS-Paradigmen, ist die Bindung richtig angegriffen und zum Teil zerstört worden. Und das ist eine Erfahrung, die zu Einsamkeit führt, zu Isolation und auch zu einer Rollenumkehr. Das ist eine sehr große Thematik dieser Nachkriegsgeneration, dass die sehr emotional zuständig wurden für das Leid der Eltern.
Sie zitieren in Ihrem Buch eine Frau, die 1959 geboren ist. Sie sagt, unsere Eltern räumten die Trümmer der zerstörten Häuser mit den Händen weg. Wir, die nächste Generation, sind mit dem Aufräumen der seelischen Trümmer beschäftigt.
Ja.
Frau Alberti, wie macht man das denn, seelische Trümmer aufräumen?
Einmal geht es darum, dass es überhaupt ein Bewusstsein darüber gibt, dass es die seelischen Trümmer gibt. Ich denke, dass so in der Elterngeneration, also in der Kriegskindergeneration, wenig Zugang dazu gab, weil die Devise war durchhalten, die Devise war weitermachen, aufbauen, etwas Neues schaffen wieder, verständlicherweise nach dem Krieg. Und die Folgegeneration hat, man könnte sagen, hat die Möglichkeit dieser Bewusstheit über die seelischen Verletzungen, die durch den Krieg, durch Krieg überhaupt entstehen. Also Krieg ist ja eine der gravierendsten traumatischen Erfahrungen, die Menschen überhaupt machen können, aber die auch durch diese NS-Paradigmen entstanden, durch diese Entwürdigung, durch die tiefgreifende Verletzung des seelischen Erlebens. Und das ist eine Möglichkeit für die Folgegeneration, sich darüber überhaupt bewusst zu werden und dann sich auf den Weg zu machen. Das ist wie ein Aufbruch im Grunde seelisch, sich diesen Seelenraum zurückzuholen. Der wurde im Grunde verweigert, der wurde verwehrt, der wurde genommen und den wieder neu. Das wäre dieses Aufräumen. Und das ist eine schöne Allegorie mit den Trümmern, Häusertrümmern und den seelischen Trümmern, den diese Dame damals, diese Frau, die ich interviewte, geschaffen hat.
Bettina Alberti, Psychologin und Autorin des Buches Seelische Trümmer, geboren in den 50er und 60er Jahren, die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumas. Vielen Dank. 80 Jahre nach dem Krieg, die Zukunft der Erinnerung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Auch Perspektiven von außerhalb Deutschlands, und zwar die Perspektiven der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, begleiten uns durch diese Folge. Wie in den USA, in Großbritannien und in Frankreich damals am 8. Mai 1945 auf die Kapitulation Nazi-Deutschlands reagiert wurde, das haben wir schon gehört. Aber es fehlt ja noch eine der damaligen Siegermächte, und zwar die Sowjetunion. Hören wir jetzt also, wie die Nachricht vom Kriegsende in Europa in der sowjetischen Hauptstadt angekommen ist damals. Denn auch das schildert uns der Historiker und Journalist Volker Ulrich in seinem Buch Acht Tage im Mai.
In Moskau verkündete der Rundfunk die bedingungslose Kapitulation Deutschlands erst am 9. Mai. Auch hier strömten die Menschen zusammen und feierten ausgelassen das Ende des Krieges, in dem die Sowjetunion am stärksten gelitten und die weitaus größten Opfer gebracht hatte. Daran erinnerte Stalin in seiner vom Rundfunk übertragenen Ansprache und er schloss: »Der große Vaterländische Krieg ist mit unserem vollen Sieg geendet. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung hat begonnen.« Vor der amerikanischen Botschaft versammelte sich eine große Gruppe vorwiegend junger Leute und brachte, wie der Diplomat George F. Cannon feststellte, in einem wahren Taumel der Begeisterung ihre freundschaftlichen Gefühle zum Ausdruck. Wer von den Demonstranten ahnte damals, dass schon bald nach Kriegsende erbitterte Feindschaft die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten bestimmen sollte? »Abends waren wir zum ersten Male seit 6 Jahren ohne Verdunkelung«, notierte Ernst Jünger am 8. Mai. »Das ist immerhin eine bescheidene Verbesserung für uns an einem Tage, an dem Siegesfeiern in allen Hauptstädten der Verbündeten von New York bis Moskau strahlen, während der Besiegte ganz tief im Keller sitzt, mit verhülltem Gesicht.«
Und das völlig zu Recht, könnte man ergänzen, denn vor Nazi-Deutschland war der Krieg angezettelt und über fast ganz Europa verbreitet worden. Und auch noch in den letzten Wochen vor der deutschen Kapitulation haben etliche Nazis weitere Verbrechen begangen, auch hier bei uns in Hessen. Davon erzählt uns die Kollegin Lili Janik in der dritten Folge unserer HR-Serie zu 80 Jahren Kriegsende.
Der Abend des 24. März 1945. Die US-Truppen stehen vor Frankfurt. 360 Zwangsarbeiter schleppen sich vom KZ Katzbach im Frankfurter Gallus ans Mainufer, vorangetrieben von Soldaten der SS. Auf diesem Todesmarsch sollen sie bis nach Hünfeld laufen, also mitten durch Hessen. Von dort geht es mit Güterwaggons ins Konzentrationslager Buchenwald, erzählt Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt.
2 Tage bevor die US Army kommt, laufen also diese fast lebenden Leichnamen mitten durch diese Stadt hindurch. Während der Todesmärsche kommt es nochmal zu gezielten Quälereien und Hinrichtungen.
Viele Menschen in Deutschland sagen, sie hätten von all dem nichts mitbekommen. Nach dem Sieg über das NS-Regime wollen die Alliierten die Deutschen zu Demokraten erziehen. Mit den Gräueltaten der letzten Jahre sollen sie sich jetzt auseinandersetzen. Ursel Perl aus Gießen erinnert sich. Sie ist damals 15 Jahre alt.
Es wurde uns ein Film vorgeführt, der hieß Todesmühlen. Und da haben wir zum ersten Mal von den KZs erfahren. Ich bin weinend heimgekommen. Mutti, das kann der Führer doch nicht gemacht haben.
Als die US-Truppen in Hessen die Opfer des Naziregimes befreien, kommt für viele jede Hilfe zu spät. In Hadamar bei Limburg stoßen die Amerikaner auf ein besonders abscheuliches Verbrechen. Eine Landesheilanstalt, umgebaut zur Tötungsmaschinerie. Fast 15.000 psychisch Kranke und behinderte Menschen wurden hier ermordet. In Bussen zur Anstalt transportiert, ihre Leichen in Krematorien verbrannt. Den Angehörigen wird mitgeteilt, ihre Verwandten seien an Krankheiten gestorben. Die Amerikaner sichern Akten und Dokumente. In Wiesbaden kommt es zum Prozess.
Einer der ersten großen Prozesse, in denen deutsche Richter Verbrechen der NS-Zeit aburteilen, ist das Verfahren gegen Ärzte und Personal des sogenannten Sanatoriums Hadamar bei Limburg, der Euthanasieprozess. 27 Angeklagte stehen vor dem Richter. Der Staatsanwalt schildert die Methoden der Geheimhaltung jener Tötungsaktion, der in ganz Deutschland 70.000 Kranke zum Opfer fielen.
Nur die wenigsten überleben die Konzentrations- und Zwangslager. Für Menschen, die es geschafft haben, richten die Amerikaner sogenannte Displaced Person Camps ein, Orte, an denen kranke und von der Gefangenschaft geschwächte Menschen wieder zu Kräften kommen sollen. In Frankfurt-Zeilsheim gab es während des Krieges ein großes Kriegsgefangenenlager. Jetzt werden hier Jüdinnen und Juden versorgt. Hier können sie ihren Lebensmut wiederfinden, erzählt Mirjam Wenzel.
In den Lagern gibt es die höchste Geburtenrate Europas. Also die jüdischen Überlebenden, man sagt, heiraten beim zweiten Date und bekunden ihren Willen, weiterzuleben damit. Also das Wiederaufbauen von Leben, im Übrigen auch als ein Triumph über die Nazis.
Der systematisch organisierte Völkermord der Nationalsozialisten kostete 6 Millionen Jüdinnen und Juden das Leben. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust wird die Jahre nach dem Krieg begleiten und prägt uns bis heute.
Sagt unsere Reporterin Lilly Jannik in ihrer insgesamt 7-teiligen Serie über die Hessenschau, für die Hessenschau im HR-Fernsehen und für die Hörfunkprogramme des HR. Kommen wir nochmal zurück auf das KZ Katzbach im Frankfurter Gallusviertel, von dem zu Beginn des Berichts die Rede war. Mit der Geschichte dieses KZs beschäftigt sich der Politikwissenschaftler Thomas Altmaier und er tut das gerade auch als Leiter des Geschichtsortes Adlerwerke, dem Ort, der heute an das KZ Katzbach erinnert. Guten Tag, Herr Altmaier.
Guten Tag.
Zunächst mal, was hat es mit diesem KZ Katzbach auf sich?
Ja, in den Adlerwerken gab es wie in vielen anderen Unternehmen erstmal zivile ausländische ZwangsarbeiterInnen. Da sind sie so normal wie alle anderen auch. Und dann war das Problem, dass die Arbeitskräfte nicht ausgereicht haben, um einen Rüstungsproduktionsauftrag zu erfüllen. Und dann hat man Arbeitskräfte angefordert und es wurden dann eben KZ-Häftlinge und man hat dort ein Konzentrationslager eingerichtet ab 22. August 1944 bis zum 24. März 1945.
Wie sind Sie zum ersten Mal auf dieses KZ Katzbach gestoßen?
Ich arbeite beim Studienkreis Deutscher Widerstand 1933 bis 1945. Das heißt, wir sind ein Archiv in Frankfurt, die sich eben mit verschiedenen Themen, auch Thema Widerstand, beschäftigen. Und damit gab es dann immer Berührungspunkte über meine berufliche Tätigkeit. Und ich habe auch noch in der Gedenkstätte in Nordbaden gearbeitet, was eine ähnliche Geschichte hat, auch ein Außenlager von Natzweiler gewesen ist. Und genau, und da gab es eben so doppelte inhaltliche Berührungspunkte.
Der Geschichtsort Adlerwerke, der heute an das KZ Katzbach erinnert, der existiert ja noch gar nicht so lange. Den gibt es erst seit 3 Jahren ungefähr. Warum hat das so lange gedauert, einen solchen Erinnerungsort zu schaffen?
Also erstmal war das Thema Konzentrationslager in der Fabrik und im Stadtteil tabu. Es wurde verdrängt, man hat nicht drüber geredet. Und wenn Leute drüber reden wollten, hat man denen schon relativ klar gemacht, ihr fliegt raus, wenn ihr das in der Fabrik zum Thema macht. Das war das eine Problem. Und das andere ist, die Stadtgesellschaft und die Stadt hat einfach eine andere Erinnerungspolitik gefahren. Und man konnte sich dann vorstellen, verschiedene Gedenktafeln zu machen, aber eine Gedenk- und Bildungsstätte war einfach nicht im Sinne der Verantwortlichen damals gewesen.
Und was hat dann zu einem Umdenken geführt?
Ja, es passiert eigentlich erst so Mitte der 2010er Jahre. Ich glaube, das sind so 2 Prozesse. Das eine ist, dass auf Seiten des Kulturdezernats einen Wandel gegeben hat. Da ist Frau Hartwig als Kulturdezernentin etabliert worden, die sich das Thema Erinnerungskultur viel stärker angenommen hat und damit eben auch die Geschichte des KZ Katzbach. Und auf der anderen Seite, es gab viele Initiativen vorher, die sich versucht haben und Einzelpersonen, die versucht haben, das Thema aufzuarbeiten. Und die haben sich nochmal zusammengeschlossen im Förderverein und es wurden quasi diese verschiedene Initiativen gebündelt und das hat, glaube ich, zur gleichen Zeit richtig gut zusammengepasst gehabt.
Im Bericht von Lilly Jannik haben wir vorhin gehört, dass viele Menschen, die damals in Frankfurt gelebt haben, angeblich nichts mitbekommen haben vom KZ Katzbach im Gallusviertel. Wie gut verborgen war denn dieses KZ?
Eigentlich überhaupt nicht. Also der Stadtteil gab es damals auch schon. Man sieht auch heute noch Häuser, die damals schon gegeben hat. Der wandelt sich zwar jetzt heutzutage sehr, aber es gab eine Bevölkerung außenrum. Die Häftlinge waren mitten in der Fabrik gewesen. Das heißt, die Leute, die dort gearbeitet haben, haben das mitbekommen. Und mindestens dreimal mussten die Häftlinge quer durch den Stadtteil zur Ackermannschule gehen, um dort ins Desinfektionsbad hineinzugehen. Das heißt, sie sind auch durch den Stadtteil gelaufen. Und es gibt zum Beispiel eine Fluchtgeschichte, kurz vor Ende, 10 Tage bevor das KZ aufgelöst worden ist, sind 2 ukrainische Häftlinge geflohen und die Anwohner haben mitgesucht und haben dafür gesorgt, dass sie gefunden worden sind und haben auch bei der Hinrichtung zugeschaut.
Wie gut wissen die Menschen in Frankfurt heute über das KZ Katzbach Bescheid? Wie ist Ihr Eindruck?
Es wird besser, glaube ich, dadurch, dass wir eben jetzt eine kontinuierliche Gedenk- und Bildungsstätte haben, dass wir eine kontinuierliche Arbeit machen. Und ich glaube auch, das Gedenken zum 80. Jahrestag, das Ende des KZs und des Todesmarschs hilft natürlich in der Aufmerksamkeit. Trotzdem haben wir immer wieder diese Erlebnisse. Ich lebe schon seit 30 Jahren in Frankfurt und habe das nicht gewusst. Oder bei den Gedenkfeierlichkeiten kamen Leute aus Hünfeld, wo der Todesmarsch geendet ist. Und auch da war die erste Reaktion. Ich habe es im Radio gehört. Jetzt wollte ich wissen, was hier überhaupt los ist.
Von dem KZ selbst ist ja heute nichts mehr zu sehen. Wie haben Sie also diesen Geschichtsort gestaltet, der daran erinnern soll? Wie erinnern Sie an das KZ Katzbach und die Verbrechen, die dort begangen worden sind?
Wir haben einen Ausstellungsraum von 160 Quadratmetern etwa und wir versuchen, ein bisschen herzuleiten. Wir haben draußen im Flur einmal so eine Vorgeschichte, also was war das Werk, die Fabrik, was hat man produziert, wie war die Beziehung in den Stadtteil hinein. Und dann erzählen wir im Ausstellungsraum erstmal die Geschichte der Zwangsarbeit allgemein und dann kommen wir eben zum Konzentrationslager Katzbach und dann gibt es natürlich auch die Nachgeschichte, also das, was Sie gerade eben angefragt haben, wie geht man denn eben mit dieser Geschichte danach um. Und generell setzen wir, wenn wir jetzt als Schülerinnen und Schüler denken und das als Besucherinnengruppe, versuchen wir möglichst interaktiv zu arbeiten. Das heißt eben keine traditionellen Führungen, sondern Schülerinnen und Schüler sollen sich die Inhalte der Ausstellung erarbeiten. Wir moderieren, wir haben verschiedene Medien, wir haben einen großen Medientisch, wo man Orte der Zwangsarbeit schauen kann in Frankfurt. Und dann gibt es immer diese Erlebnisse, oh, ich guck mal, wo ich wohne. Oh krass, da war ja auch ein Zwangsarbeitslager gewesen.
Und wie reagieren die Schülerinnen und Schüler, die dann zu Ihnen kommen, auf das, was sie dann am Ende am Geschichtsort Adlerwerke erfahren haben?
Im Regelfall mit einer großen Überraschung, weil sie mit einem anderen Bild zur NS-Zeit zu uns hineinkommen. Sie kommen mit der Vorstellung Auschwitz-Birkenau, also große Barackenlager. Sie kommen mit der Vorstellung, in Konzentrationslager waren Juden. Und bei uns sind es ganz wenige gewesen, die meisten waren polnische KZ-Häftlinge gewesen. Und dass es eben mitten im Stadtteil und mitten in der Fabrik war, das bewegt bei denen was. Und sie kennen das Thema Zwangsarbeit kaum.
Ist denn inzwischen, 80 Jahre nach Kriegsende, alles erforscht über das KZ Katzbach in Frankfurt? Oder gibt es etwas, das Sie gerne noch herausfinden möchten oder etwas, das noch dringend aufgearbeitet werden müsste?
Also ich würde sagen, auf dem Themenfeld Konzentrationslager, glaube ich, sind wir sehr weit in der Forschung. Da hat Andrea Rudolph wirklich große Arbeit geleistet. Und es gab noch Pionierarbeit in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, da sind wir wirklich sehr gut, was wir rausfinden konnten. Bestimmte Quellen sind versiegt. Was ich gerne hätte, wären natürlich Quellen aus dem Unternehmen und Fotos und so weiter, zeitgenössische. Da wird man, glaube ich, wenig finden. Was aber, glaube ich, ein Desiderat ist, ist das Thema Zwangsarbeit in der Stadtgesellschaft. Welche Zwangsarbeiterinnen waren da? Wo waren alle Lager gewesen? Das ist, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch viel zu wenig präsent und muss auch weiter erforscht werden.
Thomas Altmaier, Politikwissenschaftler und Leiter des Geschichtsortes Adlerwerke. Vielen Dank. 80 Jahre nach dem Krieg, die Zukunft der Erinnerung. Ein Politikwissenschaftler, der einen Erinnerungsort betreut und dort Schulklassen auf Kriegs- und Nazi-Verbrechen aufmerksam macht, die damals hier in Hessen, in Frankfurt verübt wurden. Ein Podcaster, der auf Instagram zeigt, welch tiefe Spuren der Krieg in einer Stadt wie Frankfurt hinterlassen hat. Eine Psychologin, die mit Kriegskindern und deren Kindern über Traumata und die seelischen Trümmer dieses Krieges spricht. Und ein Historiker, der erzählt, wie die unterschiedlichsten Menschen, Prominente und Nicht-Prominente, den Sommer 1945 erlebt haben, die Zeit zwischen der deutschen und der japanischen Kapitulation. Nur 4 von vielen guten Wegen, sich mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die NS-Diktatur auseinanderzusetzen. Dass wir uns weiterhin damit auseinandersetzen müssen, hat am 80. Jahrestag des Kriegsendes auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deutlich gemacht in einer Rede im Bundestag.
Es waren Deutsche, die diesen verbrecherischen Krieg entfesselt und ganz Europa in den Abgrund gerissen haben. Es waren Deutsche, die das Menschheitsverbrechen der Shoah begangen haben. Und es waren Deutsche, die nicht willens und nicht fähig waren, selbst das Joch des NS-Regimes abzuwerfen. Daran erinnern wir. Wir Deutschen heute, 80 Jahre später, wir wissen, dieser Tag hat unser Land zutiefst geprägt. Wir alle sind Kinder des 8. Mai.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden diese Folge ebenso wie andere Tagfolgen als Podcast in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD-Audiothek finden Sie auch einen Podcast von HR2 Kultur mit einer Lesung des Buches 8 Tage im Mai von Volker Ulrich, aus dem wir ja in dieser Folge einige Male zitiert haben. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie einfach unsere Dialogmail über hr2.de oder hrinforadio.de und da können Sie dann auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen hinterlassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.